Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass das stimmt, was wir gesungen haben. Du gibst uns Hoffnung, du gibst uns das Leben, das sich lohnt, und du lässt uns nie alleine. Wir danken dir ganz herzlich auch für dein Wort, wo du uns gegeben hast, durch das du zu uns redest. Und wir bitten dich jetzt auch für unsere Herzen, dass du sie uns öffnest, dass wir verstehen und auch tun können, was du für uns bereithältst. Amen. Das Thema von heute Abend lautet Ermutigungen zum Gebet. Wir sind in der Bergpredigt bei Matthäus 7, die Verse 7 bis 11 angelangt. Wie wichtig das Gebet ist, wie wirkungsvoll das Gebet ist, das ist uns wahrscheinlich allen bestens bekannt und wir zweifeln nicht daran. Und doch passiert es uns als Jünger Jesu immer wieder, dass wir in Situationen reinkommen, wo wir die Ermutigung zum Gebet brauchen. Und genauer zu einer Ermutigung vom Gebet kommen wir auch heute in unserer Reihe durch die Bergpredigt hindurch. Wie gesagt, Matthäus 7, die Verse 7 bis 11. Da sagt Jesus: Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt, und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Mit diesen Worten, da versichert Jesus seinen Jüngern, dass Gott in jedem Fall Gebet erhört. Die Worte von Jesus hier, die sind eindeutig. Wer sucht, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und wahrscheinlich haben wir alle schon eine kleinere, aber auch größere Gebetserhörung erfahren. Aber würden wir aus unserer Erfahrung heraus das so krass formulieren wie Jesus hier? Bittet, so wird euch gegeben. So mit dieser Absolutheit, Gott erhört auf jeden Fall Gebet. Ich weiß nicht, ob wir das so mit Absolutheit sagen würden, aber Jesus, der sagt das. Der sagt das so mit dieser Absolutheit. Und gerade von diesen Worten wollen wir uns heute wieder ganz neu motivieren lassen zum Gebet. Und wir wollen auch ein bisschen näher eintauchen in diese Worte, was Jesus damit meint. Es gibt Bibelausleger, die sagen, gerade dieser Dreiklang, bitten, suchen, anklopfen, das war eine Strategie von den orientalischen Bettlern. Also wir müssen uns das so vorstellen, da war ein Bettler, der hat die Passanten gebeten, bitte gib mir ein Almosen. Und jetzt ist jemand gekommen und der ist an dem Bettler vorbeigelaufen. Dann war der nächste Schritt von der Strategie suchen, nicht nur bitten, sondern suchen, dranbleiben. Der ist dann dem hinternach gelaufen und hat ihn ersucht, bitte gib mir doch eine milde Gabe, ein Almosen. Und wenn dieses Ersuchen, das Dranbleiben auch nichts geholfen hat und der Mann dann in sein Haus gegangen ist, dann hieß es als drittes anklopfen, an der Tür anklopfen. Also ein bisschen penetrant dann, aber sagt man so, dass das so die Strategie der Bettler im Orient waren. Aber ob das jetzt tatsächlich so war oder nicht, das können wir dahingestellt lassen. Dieses Dranbleiben im Bitten, dieses hartnäckige Gott ersuchen um Dinge, das lehrt Jesus an anderer Stelle auch, nämlich in Lukas 18, da lesen wir ja das Gleichnis von der bittenden Witwe, wo Jesus ganz deutlich macht, das beharrliche Gebet ist etwas, wo wo Gott gerne möchte. Warum möchte Gott das? Einfach, dass wir möglichst diszipliniert sind und so und er unsere Disziplin haben möchte? Nee, in dem Gleichnis, da macht Jesus deutlich, gerade dieses beharrliche Dranbleiben, nicht locker lassen, ist ein Ausdruck vom Glauben. Ist ein Ausdruck vom Glauben, das Vertrauen. Und Gott, er macht's recht und ich lasse nicht locker, bis Gott es recht macht. Und es geht um dieses Vertrauen auf Gott haben. Nicht, dass wir irgendwie viel machen müssen, damit Gott endlich macht und so, sondern das soll ein Ausdruck vom Glauben sein. Wir wollen nun noch weitere Aspekte beachten, die Jesus hier im Hinblick auf das Gebet uns deutlich macht. Zunächst, wenn wir uns Gedanken machen, was bedeutet das? Bittet, so wird euch gegeben. Bittet, das ist nicht dasselbe wie befehlt. Es gibt ja manche Christen, die meinen, man muss nur genug bitten und machen und so und dann kann man Gott damit beeinflussen und machen, dass er seinen Arm bewegt. Nee, wenn wir Gott bitten, dann sind wir Bittsteller. Wir sind nicht Befehlshaber über Gott. Es gibt Leute, die sagen, du musst nur genug glauben und beten und dann wirst du gesund und wenn man krank ist. Aber nein, wir haben nicht die Autorität, Gott zu befehlen durch unsere Gebete, was er zu tun hat und was nicht. Gott ist souverän. Gott ist der Herr. Nicht wir sind der Herr. Gott ist der Herr. Und wenn wir zu Gott im Gebet kommen, da kommen wir immer wieder nur als Bittsteller. Und das ist mir ganz wichtig fürs Gebet, dass wir in der Haltung als Bittsteller kommen und nicht als Herr über Gott, der Gott zu sagen hat, was er zu tun hat und was nicht. Warum nicht? Weil Gott Gott ist. Gott ist nicht irgendein Automat, den wir durch Münz anwerfen, durch Gebet anwerfen, irgendwie beeinflussen können, sondern Gott ist Gott. Eigentlich müssen wir mal uns vorstellen, wer Gott eigentlich ist und wer wir Menschen sind. Gott ist der Schöpfer des ganzen Universums. Das, was wir Menschen mit den ganzen Teleskopen und Raumfahrtinstrumenten nicht erforschen können, das hat alles Gott geschaffen. Durch sein einfaches Wort. Gott ist Gott, er ist der Schöpfer von allem. Und im Vergleich zu ihm sind wir ein Stäublein. Und das müssen wir uns bewusst sein. Nicht durch unsere Gebete können wir Gott irgendwie über Gott befehlen, sondern nein, zu Gott, da können wir nur kommen als Bittsteller. Und noch was wollen wir beachten. Wenn wir im Gebet zu Gott kommen, da müssen wir nicht irgendwie groß argumentieren. Also das ist ja ein bisschen mein Fehler. Das mache ich manchmal gern im Gebet, dass ich Gott genau erkläre, warum er wie genau handeln müsste. Aber Herr, du siehst doch, das ist so und so und es wäre so gut, würdest du jetzt so und so handeln. Das machen wir manchmal gern, oder? Bei Gott argumentieren, warum er wie handeln müsste. Als ob Gott auf unsere Weisheit angewiesen wäre. Nee, das ist Gott nicht. Gott ist allwissend. Er ist nicht auf unsere Weisheit angewiesen, dass wir ihm erklären müssten, warum er wie handeln müsste. Zu Gott dürfen wir kommen mit kindlichen Bitten. Mit kindlichen Bitten. Wir können Gott um ganz kleine Dinge bitten, aber genauso können wir Gott auch um große Dinge bitten. Und wir dürfen erwarten, dass er uns gibt. Das dürfen wir machen. Wir dürfen von Gott erwarten, dass er uns auch gibt. So wie ein Vater seinen Kindern gibt. Klar, wir wissen, ein Vater gibt seinen Kindern nicht alles, was sie wollen. Das ist auch, genau, ihr wisst, warum das so ist. Aber da kommen wir später dann noch ein bisschen weiter drauf zu sprechen. Weiter heißt es hier, sucht, so werdet ihr finden. Suchen, das setzt immer auch voraus, dass wir eine konkrete Sache haben, die wir suchen. Wahrscheinlich geht es euch genauso wie mir im Leben. Da hat man schon verschiedene Sachen gesucht. Eine Autoschlüssel, besonders dann, wenn es dringend ist, wenn man schnell wegfahren muss. Und ja, gut, wenn man noch eine Frau hat, der mir dann die Schuld in die Tasche zuschieben kann. Sicher hast du den Schlüssel irgendwo vernuschelt oder so. Und dann, weil es dringend ist, müssen dann gerade beide anfangen zu suchen und so. Oder das Portemonnaie oder andere Dinge, wo man irgendwie verlegt hat. Wir kennen das, wie das ist, wenn man etwas sucht. Da sucht man immer eine ganz konkrete Sache. Also, mir ist es noch nie passiert, dass ich etwas gesucht habe und gar nicht gewusst habe, was ich gesucht habe, weil das irgendwie so diffus und unkonkret war. Die Dinge, die ich gesucht habe, waren immer ganz konkrete Dinge. Und so ist es auch gut, wenn wir zu Gott ins Gebet gehen mit ganz konkreten Anliegen. Wenn wir beten, Herr, schenk du uns deinen Segen. Das ist schon gut. Aber Segen, das ist irgendwie so allumfassend, das ist ja total umfassend, aber ist nicht unbedingt konkret. Und jetzt können wir auch ausdeutschen, was wir unter Segen verstehen, in welchen Dingen wir Gottes Segen erbitten. Wir können das ausdeutschen, Herr, schenk du mir Weisheit in dieser konkreten Situation, weil es so schwierig ist mit dieser oder jenen Person. Da bin ich auf deinen Segen angewiesen, auf deine Weisheit. Oder wenn wir materiell irgendetwas benötigen, dürfen wir Gott konkret auch um diese materielle Sache beten. Klar, wir wissen, wir können Gott auch beten, Herr, du siehst, was ich brauche, schenk du mir, was ich brauche. Das ist ein bisschen unkonkret, diffus. Und Gott ist souverän genug, dass er auch auf so diffuse Bitten von uns antworten kann. Aber für uns ist es dann schwierig, am Schluss festzustellen, ist es eine konkrete Gebetserhörung und so. Und wenn man da konkret gebetet hat und dann auch diese Erfahrung macht, Gott hört auf dieses konkrete Gebet, da können wir ganz schön dann auch von einer wunderbaren Gebetserhörung erzählen. Übrigens, beim Suchen und Finden ist es immer auch so, dass das Finden einen gewissen Überraschungseffekt hat. Also, da sucht man was, vielleicht 5 Minuten, vielleicht 5 Stunden, vielleicht über Tage hinweg, und plötzlich findet man das. Und das ist ein Überraschungseffekt. Man weiß nie genau, wann werde ich es finden, werde ich es überhaupt finden. Und so ist es auch bei Gott. Gott ist souverän in dem Zeitpunkt, wo er uns finden lässt. Wann genau der richtige Zeitpunkt ist, dass er unsere Gebete erhört, das ist Gott überlassen. Und das ist dann manchmal auch so wie ein gewisser Überraschungseffekt. Und manchmal ist es bei uns beim Suchen ja auch so, wir suchen eine bestimmte Sache und dann vergessen wir das wieder, dass wir das überhaupt suchen. Wir haben Suchen wie aufgegeben. Und dann ein Jahr später beim Aufräumen oder so, plötzlich findet man die Sache, die man eben vor einem Jahr gesucht hat und vergessen hat, dass man die gesucht hat. Und inzwischen hat man sich neues Zeug gekauft und ach, da wäre es eigentlich gewesen und ärgert sich dann ein bisschen. Genau. Aber so geht es uns doch manchmal auch im Gebetsleben. Wir beten für eine Sache und dann vergisst man, dass man dafür gebetet hat. Und irgendwann später holt Gott das hervor und lässt uns das finden. So souverän ist Gott. Bei ihm sind alle Gebete aufbewahrt worden. Auch wenn wir Gebete vergessen, wo wir dran waren, Gott vergisst die nicht. So ist Gott. Sucht und ihr werdet finden. Und dann heißt es hier weiter, klopft an und es wird euch aufgetan. Anklopfen, das machen wir an eine Tür, oder? Wir kennen ganz gut den bekannten Bibelvers in Offenbarung 3, Vers 20, wo Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Türe und klopfe an. Wer mir öffnet, zu dem werde ich eintreten und mit ihm Gemeinschaft haben. Es geht dabei darum, in Offenbarung 3, Vers 20, dass Jesus bei uns Menschen Wohnung nehmen möchte. Also konkret die Gemeinde, die ihn da wie außen vor hatte, und da wollte Jesus wieder Raum gewinnen. Aber jetzt hier bei dieser Bitte in der Bergpredigt oder bei dieser Verheißung in der Bergpredigt, klopft an und es wird euch aufgetan, geht es ja darum, dass wir als Gläubige bei Gott anklopfen. Was hat das zu bedeuten? Das hat zu bedeuten, dass wir an der Wohnungstüre Gottes anklopfen dürfen. Wir dürfen bei unserem himmlischen Daheim anklopfen und es wird uns aufgetan werden. Das heißt, Gott hat immer eine offene Tür für uns bei unserem himmlischen Daheim. Wann brauchen wir das denn besonders? Das brauchen wir dann besonders, wenn wir in schwierigen Zeiten sind. Es gibt ja Zeiten, wo wir in großer Unsicherheit sind oder wo wir in Bedrängnis sind oder große Schwierigkeiten und Probleme haben und irdisch gar nicht mehr sehen, wie soll es bei mir weitergehen, wo bei uns wie alles dunkel ist, wo wir keine Perspektive mehr haben. Da dürfen wir anklopfen, bei unserem himmlischen Daheim. Und da wird uns geöffnet werden. Das bedeutet, wo die Schwierigkeiten so groß sind, da haben wir doch einen Ort, wo unser Herz auch zu Hause ist, wo unser Herz zum Vater, zu unserem himmlischen Vater kommen kann, wo unser Herz zur Ruhe kommen kann, zu unserem himmlischen Daheim. Und das ist eine ganz große Verheißung. Klopft an und es wird euch aufgetan für Zeiten, wo es schwierig ist. Wir haben jederzeit einen Ort, wo unser Herz zur Ruhe finden kann, weil wir ein himmlisches Daheim haben. Was für eine Ermutigung zum Gebet. Voller Gewissheit und Zuversicht dürfen wir beten, im Wissen darum, dass unser himmlischer Vater uns zur rechten Zeit auch auf rechte Weise helfen wird. Übrigens, genau diese Verheißung, die wird mit anderen Worten auch nochmal wiederholt, und zwar im Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 16. Da heißt es: So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Was für ein großes Vorrecht. Wir dürfen vor den Thron der Gnade kommen, vor den Thron Gottes. Wir können Gott um Dinge bitten und dürfen die Gewissheit haben, wir werden zur rechten Zeit die Hilfe finden, wo wir brauchen. Wir werden Gnade und Barmherzigkeit von Gott erlangen. Das ist eine geniale Verheißung, die Gott uns in seinem Wort macht. Im zweiten Teil unseres Bibelabschnittes, da macht uns Jesus deutlich, warum es so lohnenswert ist, sich gerade an Gott zu wenden. Wenn wir Schwierigkeiten oder Probleme haben, da können wir uns ja auch an Menschen wenden. Also unsere Kinder, die machen das, wenn sie in irgendeine Schwierigkeit kommen, da kommen sie auch zu Mama oder Papa und so. Oder in der Schule können sie sich an die Lehrer wenden. Wir können uns auch an ganz verschiedene Personen wenden und das ist ja auch nicht schlecht. Gott hat uns auch unsere Mitmenschen geschenkt. Aber in ganz besonderer Weise dürfen wir uns an den lebendigen Gott wenden. Und warum das so ein großes Vorrecht ist, das lesen wir in den Versen 9 bis 11. Da heißt: Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Es ist deshalb so lohnenswert, in allen Dingen zu Gott zu kommen, weil Gott gut ist. Weil Gott gut ist, lohnt es sich, Gott in allem zu vertrauen. Im Gegensatz zu Gott werden wir Menschen hier so beschrieben von Jesus: ihr, die ihr böse seid. Ist nicht so schmeichelhaft, oder? Ihr, die ihr böse seid. Wenn wir mit den Leuten reden, dann sagen wir: eigentlich bist du ja ein böser Mensch, oder? Nein, das sagen wir eigentlich nicht. Aber Jesus macht hier deutlich: ihr, die ihr böse seid. Das ist die Natur von uns Menschen. Und im evangelistischen Gespräch ist das auch, im missionarischen Gespräch, ist das immer auch ganz wichtig, dass die Menschen erfahren, sie sind eigentlich von Natur aus böse Menschen. Im Grunde genommen Sünder vor Gott, von Gott getrennt. Sie sind verlorene Menschen, sie haben das Gericht Gottes verdient. Aber jetzt ist etwas noch wichtig für unser missionarisches Gespräch. Ich mache da einen kleinen Exkurs über das missionarische Gespräch. Eigentlich geht es ja ums Gebet hier. Jesus sagt im gleichen Satz, wo er sagt: ihr, die ihr böse seid, da sagt er gleichzeitig auch: ihr versteht es, euren Kindern Gutes zu geben. Im Grunde genommen tut ihr auch viele gute Dinge. Und das ist wichtig, dass wir den Menschen nicht den Eindruck geben, sie tun nur Böses, weil das stimmt nicht. Wenn wir unsere Mitmenschen anschauen, da gibt es ganz viele Menschen, die tun Gutes. Es gibt sogar solche Leute, die tun viel mehr Gutes wie manche Gläubige. Und wo auch wir selbst uns eine Scheibe von abschneiden können, weil die so viel Gutes tun. Und da ist es wichtig, dass wir das nicht so tun, als sei das überhaupt nichts. Nein, das ist eine gute Sache. Wenn Leute Gutes tun, dann ist es gut und dann ist es nicht böse. Aber wir Menschen, wir sind von Natur aus böse. Wir sind von Natur aus Sünder. Und da ist es immer auch gut, wenn wir diese Wahrheit unseren Mitmenschen weitergeben, dass wir uns selbst damit einbeziehen. Jesus sagt es ja, die Bergpredigt ist ja in erster Linie eine Jüngerrede. Auch wir Jünger von Jesus sind von Natur aus böse. Wir sind auf Gnade angewiesen, wir sind auf Vergebung angewiesen. Der Paulus, der sagt ja von sich selbst in 1. Timotheus 1, Vers 15: ich bin der Sünder, der größte Sünder von allen. Ich bin der größte Sünder von allen. Und da dürfen wir nicht als Gläubige irgendwo auf so einem stolzen Pferd sitzen und sagen: ja, du bist ein großer Sünder, und uns selber gar nicht mit einzubeziehen, sondern da müssen wir uns immer selber mit einbeziehen. Und müssen auch das Gute würdigen, was die Menschen tun. Aber es geht ja da immer auch um den Vergleich: wer sind wir Menschen? Wer ist Gott? Oder ich möchte da mal die Klammer zum missionarischen Gespräch schließen. Gott ist gut. Gott ist absolut gut. Und deshalb lohnt es sich im Gebet, uns an ihn zu wenden und ihm in allem zu vertrauen. Er ist von seinem Wesen her gut. Er ist heilig. Er ist absolut gerecht. Nichts Böses, nichts Ungutes ist bei ihm zu finden. Wenn wir uns also im Gebet an Gott wenden, dann müssen wir keine Angst haben, dass Gott uns irgendwie nur deine Dinge aufdrücken will, die uns wie kaputt machen. Wenn wir denken: oh, jetzt gehe ich ins Gebet und bitte Gott darum, mir seinen Weg zu zeigen. Da weiß ich schon, was Gott mir zeigen wird, nämlich das, wo ich überhaupt nicht will und wo mich dann kaputt macht und so. Und nein, wo wir uns im Gebet an Gott wenden, dürfen wir wissen: Gott meint es gut mit uns. Gott wird uns das geben, was letztendlich gut und richtig ist, was seinem heiligen Willen entspricht. Wir müssen keine Angst haben, dass Gott uns dann plötzlich Wege führt, wo schlecht wären. Nein, Gott ist gut, gerecht und heilig. Es kann höchstens sein, dass wenn wir ins Gebet gehen vors Angesicht Gottes, dass wir dann plötzlich merken, wer wir Menschen sind. wer wir selbst sind, wo uns vielleicht eine Schuld bewusst wird vor Gott oder eine Schuld vor unseren Mitmenschen. Und wenn uns das der Heilige Geist im Gebet aufdeckt, dann macht er das nicht, damit wir einfach ein schlechtes Gewissen haben und dann niedergedrückt sind und denken, ja, ich habe es mal wieder nicht geschafft, sondern dann macht er das immer mit der Absicht, dass wir unsere Schuld bekennen können bei Jesus und je nachdem auch bei unseren Mitmenschen. Und so wieder mit einem bereinigten Gewissen unser Leben führen können. Dass wir die Lasten, die wir haben, zurücklassen können. Also Gottes Absichten sind immer gut mit uns. Und weil Gott gut ist, gibt er uns auch die Dinge, die letztendlich gut für uns sind. In Jakobus 1, Vers 17, da gibt es einen Bibelvers, der das in wunderbarer Weise unterstreicht. Jakobus 1, Vers 17, da steht: Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Alles, was Gott gibt, ist letztendlich gut. Und dabei muss uns aber auch eins klar sein: Nicht immer sind die Dinge, die aus unserer kleinen, menschlichen, beschränkten Perspektive, die wir als gut bezeichnen würden, auch aus Gottes Perspektive gut. Und manche Dinge, die uns aus menschlicher Perspektive als schlecht, die wir als schlecht bezeichnen würden, die sind aber aus Gottes großer, allwissender Perspektive letztendlich gut. Wie haben wir das konkret zu verstehen? Jakobus macht deutlich in Jakobus 4, Vers 3, dass reine selbstsüchtige Anliegen im Grunde genommen übel sind. Selbstsüchtige Anliegen, da wo unsere Wünsche, selbstsüchtigen Wünsche befriedigt werden, ist aus unserer menschlichen Perspektive gut, oder? Aber aus Gottes Perspektive ist Selbstsucht nicht etwas Gutes, das ist eine Übel. Und jetzt, wenn Gott solche Wünsche im Gebet erhören würde, da würde er uns ja etwas geben, was nicht gut für uns ist. Und deshalb erhört Gott unsere Gebete, indem er sagt, nein, das ist nicht gut für dich. Gott handelt, weil er weiß, was das Gute für uns ist. Selbstsüchtige Gebete, die rein selbstsüchtiger Natur sind, die erhört Gott nicht, weil er uns damit nicht etwas Gutes tun würde. Auf der anderen Seite sehen wir zum Beispiel beim Lebensbild von Josef, dass er sehr, sehr viele negative Dinge von den Menschen erfahren musste, von seinen Brüdern, aber auch dann in Ägypten. Und doch hat Gott all diese negativen Dinge aus menschlicher Perspektive zum Guten gebraucht. Die hat Gott gebraucht, um letztendlich sein Ziel mit dem Josef zu verfolgen. Also Dinge, die menschlich gesehen schlecht waren, waren aus Gottes Perspektive gut. Ganz eindrücklich sehen wir das bei Jesus selbst, nämlich im Garten Gethsemane, wo er den letzten Leidensweg noch vor Augen hatte, das Kreuz vor Augen hatte, den Tod. Da hat Jesus im Garten Gethsemane gebetet: Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das war ein Gebetsanliegen von Jesus. Und dann hat er angefügt: Doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Rein menschlich gesehen war der Tod am Kreuz das Übelste, was einem Menschen überhaupt passieren konnte. Aber aus Gottes Perspektive war das gut, weil nur so Jesus für uns zum Erlöser werden konnte. Gott ist gut und alles, was aus seiner Hand ist, Das ist für uns eine gute Gabe Gottes. Wenn wir beten, wenn wir aus dem Gebet herausleben und so dann Gutes wie auch aus menschlicher Perspektive Negatives aus Gottes Hand erfahren, da dürfen wir erleben, im Grunde genommen dient alles für uns zum Besten, zum Guten. Nämlich in dem Sinn, weil Gott mit uns so seine Ziele verwirklichen kann. Und jetzt, wenn wir in unser Leben hineinschauen und schauen, wo hat Gott überall schon Gebete von uns erhört? Da sehen wir, dass Gott Gebete genauso erhört hat, wie wir gebetet haben. Genau in dem Wortsinn und wie wir es gemeint haben. Aber wir sehen auch dann Gebete, wo Gott anders erhört hat. Wo Gott nicht in unserem Sinn erhört hat, sondern eben, wie es seinem Plan entspricht. Und wo wir dann im Nachhinein Dinge sehen können, aha, so hat das Gott gemeint. Und Gott hatte eigentlich was Besseres vor, wie ich eigentlich geplant hatte. Und es gibt auch Gebete, die wir zu Gott gebracht haben und wo wir einfach nicht wissen, warum reagiert Gott nicht darauf oder nicht auf die Weise, wo Gott uns schwere Wege führt, wo wir nicht verstehen, warum. Das ist der Zeitpunkt, wo wir eben bei Gott anklopfen dürfen und unser himmlisches Daheim, das Vorrecht vom himmlischen Daheim in Anspruch nehmen können. Ich möchte ein paar Dinge noch persönlicher Natur sagen. Neulich, da hat eines unserer Kinder gebetet, dass es an einem ganz bestimmten Tag schneien sollte. Das war noch im Dezember. Und wir wissen ja, im ganzen Winter bisher hat es nur an einem einzigen Tag geschneit. Und das war genau der Tag, wo das Kind gebetet hat, dass es schneien sollte. Und jetzt kann man sich fragen, ja, eigentlich ist es ein bisschen selbstsüchtig gewesen, oder? Und doch hat Gott das erhört. Und wir können uns jetzt fragen, warum ist es so gewesen? Es gibt da verschiedene Erklärungsmöglichkeiten. Es kann sein, dass Gott das kindliche Vertrauen von diesem Kind stärken wollte und zeigen, jawohl, ich habe dich gern und ich erhöre dein Gebet, weil ich dich einfach gern habe. So wie Eltern ihren Kindern einfach mal auch eine Süßigkeit geben, obwohl sie nicht immer mit Süßigkeiten überschütten, aber so an einem besonderen Tag einfach mal so eine Süßigkeit, ja, das machen Eltern. Und so ist Gott manchmal auch, dass er einfach uns so eine Freude gönnt, wo wir ihn ganz konkret um eine Sache im Gebet bitten. Vielleicht hat Gott das aber auch wegen den Eltern von unserem Kind gemacht, dass die Eltern auch lernen, ein bisschen mehr so konkret zu beten. Vielleicht auch um materielle Dinge, weil Gott ein guter Vater ist und uns beschenken möchte. In Jakobus 4, Vers 2 heißt ja auch, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wir haben einen guten Vater, der gebeten werden möchte. Und es ist gut, wenn wir Gott als Bittsteller um Dinge bitten. Ganz konkret auch um Dinge, die wir benötigen. Materielle Natur oder immaterielle Natur. Gott möchte, dass wir ihn bitten. Aber immer auch aus der Haltung des Bittstellers heraus und aus der Haltung des Vertrauens heraus, dass Gott uns das Gute geben wird. Auf der anderen Seite gibt es auch verschiedene Anliegen, wo Gott auf Anliegen, die ich hatte, geantwortet hat, nicht so wie ich gebetet habe. Und wo aber rückblickend es genau das Richtige war, wo ich sagen musste, wenn Gott so geantwortet hätte, wie ich gebeten habe, wäre es nicht gut rausgekommen. Aber weil Gott so gehandelt hat, wie es nach seinem Willen gut war, ist es viel besser rausgekommen, wie ich es mir je hätte selber erbitten können. Es gibt ja die Bibelstelle, Gott kann uns geben über Bitten und Verstehen hinaus. So ist Gott. Wir beten aus menschlicher Perspektive und Gott gibt aus seiner göttlichen Weisheit heraus. Aber dann gibt es eben auch die Dinge, wo wir beten und zugleich fest davon überzeugt sind, dass diese Anliegen auch dem Willen Gottes entsprechen, aber wo wir einfach nicht sehen, wie Gott eingreift. Und da wollen wir dranbleiben im Gebet. Und wo es schwer ist, auch dran zu bleiben, da wollen wir eben mal anklopfen und unser Herz bei Gott immer wieder zur Ruhe bringen. Was auch immer wir für Erfahrungen mit Gebetserhörung gemacht haben, wir wollen uns von diesen wunderbaren Worten aus der Bergpredigt wieder ganz neu zum Gebet motivieren lassen. Wir wollen uns motivieren lassen, konkret zu beten. Alles noch so kleine, aber auch die großen Dinge wollen wir vor Gott bringen. Im Wissen darum, dass Gott uns das Gute geben wird. Wir wollen dabei nicht die Haltung vom Befehlsgeber haben, sondern immer die Haltung vom Bittsteller, vom vertrauensvollen Bittsteller, vom kindlichen Bittsteller, wo die Vaterschaft, wo die Autorität Gottes akzeptiert, wo es bei uns dran ist zu suchen, also länger dran zu bleiben an einem Gebetsanliegen, da wollen wir uns motivieren lassen, nicht zu schnell aufzugeben, wenn Gott unsere Gebete nicht sofort erhört. Wir wissen nämlich darum, dass Gott zur rechten Zeit uns finden lässt. Gott lässt uns zur rechten Zeit finden. Und es ist auch wunderbar tröstlich zu wissen, dass unsere Gebete vielleicht bei uns selber vergessen gehen, aber bei Gott gehen sie nicht vergessen und er lässt uns finden. Und wo Gott uns einen nicht so leichten Weg vorbereitet hat, weil sein guter Plan für uns drum einen schwierigen Weg beinhaltet, da wollen wir dranbleiben mit dem Anklopfen, weil wir vertrauen, dass unser Herz bei ihm immer wieder Ruhe finden kann. Amen. Ich möchte noch beten. Danach singen wir ein Lied miteinander und dann kommen wir zum Austauschteil. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für diese wunderbaren Worte aus der Bergpredigt. Und du siehst, wo wir vielleicht nachlässig geworden sind im Gebet. Oder wo wir einfach selbstsüchtig gebetet haben oder wo wir dir nicht vertraut haben. Herr, vergib du uns und wir haben das große Anliegen, dass du in uns auch einen neuen großen Gebetseifer auslöst, der motiviert dranbleibt im Gebet und wo wir erfahren, wie du, der lebendige Gott, in unserem Leben handelst. Nach deinem wunderbaren Ratschluss. Amen.